Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Rät immer mehr in Rage. Hinter dem AfD-Mann sitzt leicht erhöht die Vizepräsidentin der Hamburger Bürgerschaft, Antje Möller von den Grünen. Sie hält eine kleine Glocke in der rechten Hand, mit der sie jedes Mal kurz klingelt, wenn die Rede des 55-Jährigen einen neuerlichen Tiefpunkt an hasserfüllten Ressentiments erreicht. Die Bürgerschaft will eigentlich über den Salafismus diskutieren. Doch Flocken wettert 6 Minuten lang gegen den Gesamtislam, den er Mohammedanismus nennt. Der Orthopäde aus Bergedorf ruft die Hamburger Abgeordneten auf, allen Mut zusammenzunehmen und zu sagen, Zitat, wir mögen den Mohammedanismus nicht, wir vertrauen ihm nicht, wir respektieren ihn nicht. Die Gefühle der Mohammedaner sind uns bestenfalls egal. Ihr Jammern steht uns bis hier. Zitat Ende. Vom erneuten Klingeln der Glocke und einem förmlichen Ordnungsruf der Sitzungsleiterin ermahnt, lässt Flocken sich nicht davon abbringen, sein Redemanuskript bis zum Ende vorzutragen. Er wünscht Muslimen den Tod und den Islam zurück auf die arabische Halbinsel, indem er in Richtung der Mohammedaner verkündet, wieder ein Zitat, wir hoffen, dass ihr explodiert. Und wenn nicht, dann hoffen wir inständig, dass diese gottverdammte Religion zurückkehrt in die Wüste, aus der sie gekommen ist. AfD-Fraktionschef Jörn Kruse geht nach dieser Tirade, die Flocken Ende April 2016 vorgetragen hatte und die man sich im Internet immer noch anschauen kann, auf Distanz zu seinem Parteikollegen. Aus der Hamburger AfD-Fraktion sollte der Arzt schon zuvor wegen rassistischer Äußerungen ausgeschlossen werden. Dem kam er jedoch zuvor, indem er die Fraktion freiwillig verließ. Mitglied der AfD blieb Flocken allerdings. Dieser anti-islamische Wutausbruch ging also offenbar selbst Teilen der AfD zu weit, obwohl führende Köpfe der Partei ebenfalls systematisch anti-islamische Klischees bedienen. Das war jedoch nicht immer so. Parteigründer Bernd Lucke hatte stets versucht, Distanz zu islamfeindlichen Positionen zu wahren. Leicht hatte er es in seiner im Februar 2013 gegründeten Partei allerdings nie. Der jahrelange Streit mit Kräften, die weiter rechts stehen als der Wirtschaftsprofessor aus Winsen an der Luhe, führte schließlich dazu, dass der Parteigründer im Sommer 2015 als Vorsitzender abgewählt wurde und der AfD den Rücken kehrte. Zuvor hatte er immer wieder Auseinandersetzungen über den Islam ausgetragen, so auf dem Bayerischen Landesparteitag der AfD im Oktober 2014 in Ingolstadt. Ja, schauen wir uns die Szene da kurz an. Ein Delegierter richtet vom Saalmikrofon aus eine Frage an den Parteivorsitzenden. Der Fragende ist wohl um die 60 Jahre alt, macht zunächst einen ruhigen Eindruck und trägt einen locker sitzenden Schal um den Hals, der ihm etwas Künstlerisches verleiht. Könnte es sein, dass Sie wenig Ahnung vom Islam haben, will der Mann von Lucke wissen. Der antwortet, ich gestehe Ihnen gerne zu, dass mein Fachgebiet Volkswirtschaft ist und nicht der Islam. Der Disput der beiden Männer war in einem Video bei YouTube zu sehen. An dieser Stelle lässt die Aufnahme offenbar einen Teil von Lukes Replik aus. Das Video setzt wieder ein, als der Delegierte mit zorniger, aber fester Stimme erläutert, warum er den Islam für eine große Gefahr hält. Ein Zitat. Ich würde sagen, 1400 Jahre Islam mit 200 Millionen Toten sind Beleg genug. Zitat Ende. Diese Opferzahl wird Islam und Muslimen in anti-islamischen Kreisen oft vorgehalten. Es handelt sich dabei um eine Addition der Todesopfer vermeintlich islamischer Kriege. Darf ich ganz kurz noch etwas sagen, unterbricht Lucke den Applaus, den das Publikum dem Delegierten spendet. Der Professor weist diese pauschale Verurteilung des Islams von uns und fordert, dass man mit einer großen Religionsgemeinschaft so nicht umgehen dürfe. Er reklamiert für sich, in verschiedenen islamischen Ländern gearbeitet zu haben. Dort habe Lucke viele Muslime getroffen, Zitat, die alles andere gewesen sind als irgendwelche fanatischen, heimtückischen Massenmörder, Zitat Ende. Stattdessen hätten sie den Wirtschaftsexperten gastfreundlich in ihre Wohnungen eingeladen und ihm glaubhaft versichert, dass der Islam die Tötung von Unschuldigen verbiete. Was die Terroristen des IS machen würden, ein Zitat von Lucke, ist in den Augen von vielen Muslimen einfach unislamisch. An dieser Stelle hört man den islamfeindlichen Delegierten erst leise und dann lauthals seiner Empörung Luft verschaffen. Das gibt es doch gar nicht, ruft er. Es sind zwei grundverschiedene Islamverständnisse, die hier in Ingolstadt aufeinanderprallen. Lucke bittet abschließend noch einmal, Zitat, keine pauschale Verurteilung einer solchen großen Religionsgemeinschaft vorzunehmen. Erneut brandet zustimmender Applaus auf. Die Kamera schwenkt wieder auf den Mann mit dem Schal, der dem Parteivorsitzenden sein anti-islamisches Glaubensbekenntnis entgegenruft. Zitat, Herr Lucke, Sie haben gesagt, der Islam verbietet die Tötung von Unschuldigen. Der Koran befiehlt die Tötung von Unschuldigen. Das ist die Wahrheit. Unter Applaus verlässt der Mann den Rednerplatz und das Video endet. Die zwei Gesichter der AfD, die die Partei bis zum Sommer 2015 geprägt haben, sind an diesem Streit gut zu beobachten. Der radikalere Flügel, in diesem Fall repräsentiert durch den Schalträger, hat sich durchgesetzt. Lucke und andere AfD-Gründer wie Hans-Olaf Henkel versuchen seit dem Zerwürfnis mit ihrer Allianz für Fortschritt und Aufbruch politisch erneut Fuß zu fassen. Einen kräftigen Schub in Richtung Islamfeindlichkeit dürfte die AfD bereits nach der Bundestagswahl 2013 bekommen haben, als sie nur knapp an der 5%-Hürde gescheitert war. Der damalige Vorsitzende der anti-islamischen Partei Die Freiheit, René Stadtgewitz, gab daraufhin bekannt, dass seine Partei alle bundes- und landespolitischen Ambitionen zugunsten der AfD aufgeben werde. Da letztere die politischen Positionen der Freiheit zu 90% ebenfalls vertrete. Daraufhin drängten offenbar viele Mitglieder der Stadtgewitz-Partei, also der Freiheit, in die AfD, was bei dieser den islampolitischen Richtungsstreit befeuerte und zeitweise ein Aufnahmeverbot für ehemalige Mitglieder der Freiheit zufolge hatte. Bernd Lucke erklärte damals, dass die Anhänger der Freiheit, so sie eine islamophobe und latent fremdenfeindliche Einstellung haben, das war ein Zitat, in der AfD nichts verloren hätten. Diese Position hatte jedoch nicht lange Bestand, sodass beispielsweise Uwe Junge die Partei wechseln konnte. Der Bundeswehroffizier, der unter anderem in Afghanistan stationiert war, vertrat in einer Rede bei einer Demo am 21. November 2015 in Mainz die Ansicht, Zitat, der Islam steht gegen alles, was unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ausmacht. Junge führte die AfD als Landeschef in den Rheinland-Pfälzischen Landtag. Im März 2016 holte die Partei dort 12,6% der Zweitstimmen. Nur kurze Zeit nach der AfD-internen Debatte um den Umgang mit den Mitgliedern der Freiheit positionierte sich Lucke selbst verhalten islamkritisch, indem er 10 Thesen zum Islam an die AfD-Mitglieder verschickte. Sie wurden im Internet veröffentlicht. Mit den Thesen gab Lucke anscheinend parteiinternem Druck nach, die AfD auch für das islamkritische Spektrum zu öffnen. Die Thesen bleiben allerdings hinter der Radikalität des anti-islamischen Diskurses zurück. Lucke kritisiert daran unter anderem die Aussage, der Islam gehört zu Deutschland und mahnt Frauenrechte, Meinungsfreiheit sowie das Primat des Grundgesetzes an. Diese recht allgemeinen Positionen konnten viele Parteikollegen Luckes nicht überzeugen. Beispielsweise Fritz Schmudde, der 2014 für die AfD in den Münchner Stadtrat einzog und zuvor Mitglied der anti-islamischen Bürgerbewegung Pax Europa war. Er bezeichnete Luckes Thesen auf seiner Internetseite als leisetreterisch. Luckes Nachfolgerin an der Parteispitze, Frauke Petri, positionierte sich deutlich stärker anti-islamisch. Schon am Tag ihrer Wahl, dem 4. Juli 2015, erklärte sie laut taz.de, der Islam ist uns völlig fremd und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Petri war zuvor bereits Landesvorsitzende der AfD hier in Sachsen. Dort hatte die Partei im Wahlkampf des Sommers 2014 gefordert, dass über jeden Moscheebau generell in einer Volksabstimmung entschieden werden solle. Petri und ihre Partei holten in Sachsen fast 10% der Stimmen. Zum Vergleich, Im maßgeblich vom Lucke-Flügel verantworteten Programm für die Europawahl im Frühjahr 2014, da hatte die AfD 7% geholt, da war das Wort Islam noch gar nicht vorgekommen. Auch im Programm zur bislang erfolgreichsten Landtagswahl der Partei findet sich die Forderung nach generellen Bürgerentscheiden über Moscheen. Die AfD ist seit März 2016 mit 24,3% der Zweitstimmen zweitstärkste Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. In ihrem Programm heißt es, die private Religionsausübung muslimischer Mitbürger ist in Sachsen-Anhalt auch ohne Großmoscheen mit Minaretten möglich. Diese Moscheen drohten, sollten sie ohne vorherige Befragung der, Zitat, ansässigen deutschen Bevölkerung errichtet werden, Zitat geht weiter, den Nährboden für Gewalt, Politikverdrossenheit und Extremismus zu bereiten. Mit dieser Forderung nach Abstimmungen über Moscheebauten nimmt die AfD ein zentrales Anliegen der anti-islamischen Szene in ihr Programm auf, das dort schon seit Jahren vertreten wird. Auch die AfD in Thüringen, die 2014 bei der Landtagswahl über 10% der Zweitstimmen holte, tritt entschieden gegen Moscheebauten ein. Ihr Landeschef Björn Höcke warnte bei einer Kundgebung im Mai 2016 in Erfurt, dass auf dem Erfurter Dom, Zitat, in einer nicht so fernen Zukunft der Halbmond das Kreuz ersetzen könnte. Nein. AfD, nein zur Moschee, rief er dem Publikum zu und bemühte damit den gleichen Reim, den auch die NPD schon auf ihren Parteinamen gedichtet hatte. Der Richtungsstreit und das Zerwürfnis im Sommer 2015 haben der AfD politisch offenbar nicht geschadet, sondern die Partei wusste, die sogenannte Flüchtlingskrise für sich zu nutzen. Sie konnte im Jahr 2016 bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin jeweils zweistellige Ergebnisse erzielen. Auch die Mitgliederzahlen steigen weiter. Durch den Rechtsruck der AfD im Sommer 2015 und vor allem durch das im Frühjahr 2016 beschlossene Bundesprogramm ist die Partei neben Pegida zum aussichtsreichsten politischen Arm der anti-islamischen Bewegung in Deutschland geworden. Die Leipziger Mitte-Studie stellte 2016 fest, dass bundesweit über 80% der AfD-Sympathisanten der Aussage zustimmen, dass Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden sollte. Die AfD ist inzwischen in 10 Landesparlamenten vertreten und auch im Europaparlament. Im Bundesprogramm wurde das anti-islamische Credo, der Islam gehört nicht zu Deutschland, verankert. Parteivize Beatrix von Storch forderte laut dem Spiegel vom 12. März 2016 in internen E-Mails des Parteivorstandes, dass auf den Islam zukünftig der politische Schwerpunkt der Partei gelegt werden solle, weil die Themen Euro und Asyl verbraucht seien. Der Islam hingegen sei das brisanteste Thema des Programms überhaupt und für die Außenkommunikation am besten geeignet. Der Islamwissenschaftler Hans-Thomas Tilschneider, er ist Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen-Anhalt, sagte beim Bundesparteitag im Frühjahr 2016 in Stuttgart, Zitat, der Islam ist in Deutschland kulturell fremd, deshalb kann er sich nicht in gleichem Umfang auf Religionsfreiheit berufen. Zitat Ende. Auf dieser Grundlage will die Partei die islamische Glaubensausübung auf vielfache Weise einschränken. Minarett, Muezzinruf und rituelle Tierschlachtung, Vollverschleierung in der Öffentlichkeit, Kopftuch an Schulen, auch für Schülerinnen und viele weitere Aspekte der islamischen Praxis sollen verboten werden. Die Forderung nach generellen Volksentscheiden über Moscheebauten, wie sie mehrere Landesverbände erheben, findet sich hingegen nicht im Bundesprogramm der AfD wieder. Dennoch bündelt die Partei einen großen Teil der islampolitischen Positionen, wie sie in der anti-islamischen Szene seit Jahren vertreten werden. Im Gründungsjahr der AfD 2013 war davon noch kaum etwas zu sehen. Die junge Partei hat bereits einen extremen Wandel vollzogen. Ja, vielen Dank soweit. Ich gucke mal auf die Uhr. Ist noch Zeit, ne? Ja, gerade mal Viertel nach. Gibt es Fragen zu dem, was Sie gerade gehört haben oder auch allgemein zu dem Buch? Ich wiederhole einfach mal die Frage, weil das ja nicht alle hören können. die Frage war, wie ich mir den Prozess erkläre. Sie meinen wahrscheinlich den internen Prozess in der AfD, warum die sich so gewandelt hat. Ja, vielleicht antworte ich zunächst mit einem Veranstaltungshinweis. Ich lese gerade das Buch von Melanie Ammann vom Spiegel. Die hat ein Buch über die AfD geschrieben, Angst für Deutschland heißt das. Das lese ich auch, weil wir heute Abend noch bei einer anderen Veranstaltung darüber diskutieren. Und da wird nämlich dieser Wandlungsprozess in der Partei auch sehr gut beschrieben. Dann sage ich Ihnen ganz kurz, wo das heute Abend ist. Um 19.30 Uhr in einem Veranstaltungszentrum, das heißt Die Brücke, in der Zollikofer Straße 21, also in der Stadt. Dieser Wandel in der AfD hin zu radikaleren Positionen, der ist ja nicht nur an dieser Position zu erkennen. Es gab offenbar von Anfang an halt ganz verschiedene Positionen innerhalb der AfD. Das wirtschaftsliberale Lager um Bernd Lucke, das eher nationale Lager, wo Björn Höcke, Alexander Gauland für stehen, Beatrix von Storch auch, ganz viel dazwischen. Christlich, konservative Kräfte kommen noch dazu. Und die haben also untereinander eigentlich permanent die Macht und die Positionen verhandelt. Und am Anfang waren Lucke tonangebend, der eben dem das wirtschaftsliberale Thema, der Austritt aus dem Euro, sehr wichtig war. Ich habe vorhin in dem Buch von Melanie Ammann gelesen, das, jetzt habe ich auf Mainz gezeigt, aber dass Lucke in Hungerstreik treten wollte aus Protest gegen die Europolitik. Also so wichtig war ihm das, aber seine Parteimitglieder haben ihn davon abgeraten. So, die Euro-Krise war dann ja aber irgendwann nicht erledigt, aber nicht mehr so präsent. Also lässt sich damit auch nicht mehr so gut Politik machen. Und so sind dann andere Themen in den Vordergrund gerückt in der Partei. Die Flüchtlingskrise, die sogenannte, kam ja sozusagen von außen heran an die Partei. Aber sie haben die dann eben auch, die Flüchtlingsbewegung ist ja sehr stark mit dem Thema Islam verbunden, weil viele Flüchtlinge, die 2015 mutmaßlich Muslime sind. Und dann kommt der Erfolg von Pegida hinzu, die sich ja unter dem Stichwort gegen die Islamisierung, also es ist ja, steckt ja in Pegida drin, versammelt haben. Auch das hat ja die AfD beobachtet. Und so haben sich dann eben diese Positionen in der Partei immer mehr durchgesetzt. Und ja, Lucke wurde dann als Parteivorsitzender abgewählt, ist aus Protest ausgetreten und viele seiner Anhänger seines liberaleren Flügels mit ihm. Und so hatten die radikaleren Kräfte freie Bahn. Also zumindest insofern freie Bahn, also sie haben ja immer noch untereinander Frauke Petri mit dem eher nationalen Flügel, haben ja immer noch große Reibereien. Ja, bitte. Ja, das war die Frage, wie die AfD sich allgemein zur Religionsfreiheit, zu Religionen und auch zu Kirchen positioniert. Sie hatten ja hier in Leipzig den Katholikentag letztes Jahr, ne? Wo man das ja ganz gut erkennen konnte, wo die AfD nicht eingeladen worden war von der katholischen Kirche. Ich finde das sehr spannend, diesen Konflikt zwischen AfD und Kirchen, weil in der AfD, es gibt eine Arbeitsgemeinschaft Christen in der AfD, es gibt auch also christliche Positionen, die da stark vertreten werden, konservativ-christliche gegen Abtreibung, also das Recht auf Leben, die Kindeserziehung, die Propagierung des heterosexuellen Familienbildes. Also das ist ja, sind ja Kernanliegen der AfD. Und also in diesem Streit zwischen AfD und Kirchen wird in meinen Augen verhandelt, was es bedeutet, Christ zu sein in Deutschland im 21. Jahrhundert. Die Kirchen sagen, der Mainstream der katholischen und evangelischen Kirche, so nenne ich es mal, sagt, man muss Schutzsuchenden helfen, also Flüchtlingen helfen, sich um sie kümmern. Und die AfD ist eher der Ansicht, man muss das eigene Christliche verteidigen und das ist durch die Migration bedroht. Und so ergeben sich da also ganz unterschiedliche Antworten, wie Religionen ja aus meiner Sicht immer zu ganz unterschiedlichen Antworten fähig sind, obwohl sie sich auf die gleiche Tradition berufen. Also das ist ein durchaus spannendes Spannungsfeld, was Sie da angesprochen haben. Und die Religionsfreiheit, zu der bekennt sich die AfD natürlich formal, sagt aber zugleich, dass sie für den Islam nicht im vollen Umfang gelten soll, weil er eben hier fremd sei. Und ja, deswegen, also man könnte es so nennen, öffentlich nicht so auffallen soll in Form von Moscheen, die erkennbar sind, Verschleierungen von Frauen, die erkennbar sind und dergleichen. Das sind eigentlich ja ganz ähnliche Diskussionen, wie man sie in Deutschland schon vor Jahrhunderten hatte, wo immer fremde Konfessionen auf dem Gebiet einer anderen Konfession, also in dem Fall christliche Konfessionen, nicht so aufhalten sollten und dann Katholiken auf protestantischen Gebieten keinen Kirchturm hatten zum Beispiel, damit ihre Kirche nicht so erkennbar ist. Also das, finde ich, sind ganz interessante Parallelen. Ja, bitte. Ja, also es war die Frage danach, aus welchen Quellen sich das Islambild der AfD speist und wie meine Sicht als Religionswissenschaftler daraus ist. Ja. In Thüringen zum Beispiel hat die AfD ein eigenes Büchlein zum Islam rausgegeben. Das haben sie allerdings von einem Politikwissenschaftler schreiben lassen, der für ihre Fraktion arbeitet. Die AfD denkt sich das natürlich nicht alles aus. Ne? Ihr Islambild knüpft ja an Realitäten an und an andere Diskurse. Was ich dabei besonders spannend finde, und das trifft nicht nur auf die AfD zu, sondern auch auf andere Islamgegner, dass in ihren Augen, also dass sie den Islam so radikal wie möglich im Prinzip auslegen. Also eigentlich wie Dschihadisten und wie Salafisten. Sie sagen, die Muslime müssen uns feindlich gesonnen sein, weil das steht ja so in ihrem Buch drin, und wer etwas anderes behauptet, der lügt entweder oder ist gar kein richtiger Muslim. Also so wird oft argumentiert in der Szene, auch indem dann Koranverse gebracht werden, um das zu belegen. Also das ist eine argumentative Allianz, die da im Prinzip entstanden ist zwischen Islamgegnern und Islamisten, die nämlich das gleiche Islambild, die gleiche Islamauslegung vertreten. Und jeder, der eine andere vertritt, macht das in deren Augen falsch. Und sozusagen der Islamdiskurs oder dieser radikale Islam kommt dadurch von zwei Seiten in unsere Debatten. Von zwei ganz unterschiedlichen Seiten, die da aber überraschenderweise und in gewisser Weise zusammenarbeiten. Und jetzt haben Sie mich nach meiner Bewertung als Religionswissenschaftler gefragt. Also ich würde halt sagen, die AfD, das greift halt zu kurz, indem sie den Islam auf seine radikale Auslegung festschreiben. Helfen sie eher den Fundamentalisten im Islam und tun all den Muslimen, die eben nicht so leben, keinen Gefallen, sondern argumentieren noch gegen sie. Also sie sollten dem innerislamischen Pluralismus da mehr Raum geben, den sie ja durchaus sich auch bewusst sind, aber dann bewusst zur Seite schieben. Und aber natürlich ist es auch nicht alles völlig falsch, was die AfD fordert. Also ich meine, die islamistische Bedrohung besteht, das sehen wir leider viel zu oft, und man muss der sich entschlossen entgegenstellen. Aber die AfD will im Prinzip Hass mit Hass bekämpfen, und das kann aus meiner Sicht eben nicht funktionieren. Ist schon halb, oder? Ja, okay. Ja, genau, vielen Dank. Da vorne gibt es noch einen Tisch, da sitze ich gleich noch, wenn noch jemand eine Frage hat oder so. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ja, hallo. Ja. komme mal zu Ihnen runter. Ja.
Test, Test.
Stilles Wasser oder so ein Medium? Dann nehme ich lieber mein eigenes. Vielen Dank. Ich habe ja. Kann ja auch noch eins hier hinstellen, solange ich nicht daraus lese. Aber hier ist doch kein Verkauf, oder? Ist hier. Sieht doch nicht so aus, ne? Keine Ahnung. Wollen wir gleich anfangen?
Ja. Ja. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können zu dem Gespräch mit Charlotte Wiedemann. Mein Name ist Katharina Festner, ich bin Lektorin bei DTV und hatte die Freude, den Entstehungsprozess dieses Buches zu begleiten. Charlotte Wiedemann ist Journalistin und Autorin. Sie reist seit vielen Jahren sowohl als Privatperson wie auch als Journalistin in den Iran. Sie berichtet darüber, über ihre Reisen, über ihre Eindrücke bei Medien wie Geo, Le Monde Diplomatique, Zeit oder Geo. Sie wissen, das Gespräch hier dauert eine halbe Stunde. Geplant ist, dass ich zunächst Frau Wiedemann einige Fragen stelle und wir dann die Runde öffnen und Sie gerne Ihrerseits Fragen an die Autorin richten können. Liebe Frau Wiedemann, lassen Sie uns mit einer ganz naheliegenden Frage beginnen. Warum Iran? Was fasziniert Sie so sehr an diesem Vielvölkerstaat, dass es Sie immer wieder hinzieht?
Ja, guten Tag meinerseits. Danke, dass Sie da sind. Ich habe zu Iran auch eine persönliche Beziehung. Ich bin in dem Alter, wo man schon demonstrieren durfte, als es noch den Schah in Iran gab. Und ich habe auf meinem Kopf eine Narbe von einem Polizeiknüppel. Diese Narbe erinnert daran, dass es einmal eine sehr enge Beziehung zwischen der Westdeutschen, der alten Bundesrepublik und dem kaiserlichen Iran gab. Und später dann nach 1979, nach der Revolution, habe ich iranische Asylbewerber, also Opfer des neuen Regimes, unterrichtet, ihnen Deutsch beigebracht.
Das Buch heißt Der neue Iran. Was von Anfang an Ihr Vorschlag war und nicht etwa eine Marketingidee des Verlags, wie eine Rezensentin spekulierte. Was ist so neu an diesem Iran, der ja als islamische Republik und auch mit seiner Atompolitik vielen als Unterdrücker und Aggressor gilt? Welche Veränderungen konnten Sie in den Jahren, die Sie immer wieder in den Iran reisen, feststellen?
Wenn man von einem neuen Land spricht, ist es ja etwas anderes, als wenn man von einem neuen Buch spricht. Also wenn jetzt in dem Buch hier, sagen wir mal, 50% aus meinen früheren Büchern wäre, dann hätte meine Lektorin wahrscheinlich das nicht so gut gefunden. Bei einem Land ist es natürlich so, dass es niemals völlig neue Länder gibt. Also ich würde sagen, Iran ist so sehr ein neuer Iran heute, wie zum Beispiel auch Deutschland 25 Jahre nach der Wiedervereinigung für einen Ausländer, der hier durchreist, ein neues Deutschland ist im Vergleich zu einem der 60er, 70er Jahre. Ich möchte insbesondere als Beispiel nennen die Frauen, von denen ja gewöhnlich gedacht wird, dass sie immer die Opfer sind, dass sie nur die Unterdrückten sind, dass sie gar keine Rolle spielen in Iran. Aber es ist im Gegenteil so, dass es vor allen Dingen die Bildungsfortschritte und die Bildungsansprüche der Frauen waren, die dazu geführt haben, dass sich das Land, die Gesellschaft sehr verändert hat. Heute sind 60% der Studenten sind weiblich, und zwar dauerhaft, nicht einfach nur mal einmal in einem Jahr, sondern es sind dauerhaft, ist sowohl ein großer Anteil der jungen Generation geht an die Universität, etwa 50%. Und
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.